Wettbewerb macht eine Technologie überhaupt erst umsetzbar. Es geht da um Ideen, Konzepte. Wer hat das bessere Konzept? Wer hat die besseren Ideen? Und in der Phase sind wir gerade.
Echtzeit. Ein- und Ausblicke aus der Redaktion des SPS-Magazins. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Echtzeit-Podcast.
Ich bin Mathis Beyerdörfer.
Und ich bin Jürgen Wirz.
Ja, und mein Name ist Wolfgang Kreuslich. Zusammen arbeiten wir in der Redaktion des SPS-Magazins. Und heute haben wir uns ein spannendes Thema für den Bereich Automatisierung in der Industrie ausgesucht. Und zwar SPE Single Pair Ethernet. Für diesen Podcast haben wir auch Experten mit reingeholt. Unsere Kollegen haben vorab Telefonate geführt mit den beiden Organisationen, die es gibt, die sich um Single Pair Ethernet kümmern. Wen haben wir da? Jürgen, mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mit Simon Seereiner gesprochen. Der ist Leiter Produktmanagement für Sensor, Aktor, Interface und Industrial Ethernet bei Weidmüller. Und erster Vorsitzender der Single Pair Ethernet System Alliance.
Und welche Organisation hattest du an der Strippe, Mathis?
Ich habe mit den Herren Matthias Fritsche und Jonas Diekmann gesprochen. Das sind SPE-Experten bei Harting und die sind natürlich beide auch sehr stark involviert in das, was das SPE Industrial Partner Network so tut.
So, da haben wir die beiden schon mal grob genannt. Aber bevor wir jetzt einsteigen, was diese beiden Organisationen sagen, vielleicht zwei, drei Worte zu den Grundlagen von SPE. Also Ethernet ist ja klar, hat sich in der Industrie verbreitet, IoT, große Datenraten bis auch runter an Aktuatoren und Sensoren. Und es gibt eine Menge Bussysteme, die auf Ethernet basieren, Profinet, Ethernet IP, was haben wir noch, EtherCAT, die Asiaten, wie heißt der dort, von Mitsubishi?
CC-Link.
CC-Link, ganz genau. Also das sind alles Ethernet-basierende Kommunikationsstandards. Und jetzt gibt es quasi neu seit einiger Zeit die Bestrebung, das Ganze mit einem Single-Pair-Ethernet zu betreiben. Vielleicht klassisch, die meisten dürften das sicher schon auch damit auskennen, aber es ist so, die 100-Mbit-Leitungen früher waren vieradrige Kabel, wie wir es auch im Office-Bereich beispielsweise haben. Dann kam das Gigabit-Ethernet mit höheren Datenraten und 10 Gigabit. Die haben achtadrige Kabel und jede dieser Adern, Doppeladern, die Twisted Pair sind, also verdrillte Adern, übertragen 250 Mbit bei der Gigabit-Leitung und 2,5 Gigabit bei der 10 Gigabit-Leitung. So, und der Trick, der jetzt gemacht wurde bei Single Pair Ethernet, man nimmt nur noch zwei Adern, verdrillte Adern, und über die sollen dann tatsächlich bis zu 1000 Mbit, also 1 Gigabit, über diese zwei Adern übertragen werden. Das ist so die Grundlage. Man kann dadurch wesentlich dünnere Kabelchen natürlich machen, engere Biegeradien, was zur Miniaturisierung natürlich mal ganz hilfreich ist. Das sind so die wesentlichen Vorteile. Und vielleicht, um das noch vollständig zu machen, man kann darüber auch Strom übertragen oder ja, Leistung bis zu 60 Watt und kann damit die Stromversorgung für Geräte auch noch mit übernehmen. Das gab es bei Ethernet auch schon, hieß Power over Ethernet. Jetzt heißt es PODL, Power over Data Line. Das ist nicht das gleiche wie Power over Ethernet, die sind auch nicht kompatibel, aber es soll wohl funktionieren. Soweit die Basis. Genau.
Und diese Technologie rührt eigentlich her aus der Automobilindustrie, da im Automobil die Verkabelung, die Kabelbäume ja einen Großteil des Gewichts ausmachen, hat man sich dort überlegt, wie man das Gewicht halt erleichtern könnte und wie man die Kommunikation, die Ethernet-Kommunikation über ein zweiadriges Kupferkabel realisieren könnte, um den im Automobil sehr weit verbreiteten CAN-Bus oder auch andere Feldbussysteme zu ersetzen.
Das ist vielleicht, Entschuldigung, an der Stelle noch ganz, ganz witzig. Ja. Ich habe mal mit einem Autohersteller oder einem Zulieferer gesprochen, respektive genau im Kabelbereich sogar, Leoni-Kabel war das. Da hat mir der Ansprechpartner gesagt, die Datenraten sind unglaublich hochgegangen bei den Autos in letzter Zeit, weil natürlich immer mehr auch breitbandintensive Kommunikationsmöglichkeiten gefordert sind, weil du hast hinten beispielsweise Rückfahrkameras. Teilweise hast du seitlich auch in den Außenspiegelkameras, damit man dieses Rundumbild vom Auto plötzlich haben kann. Also es ist Videoübertragung, es sind Entertainment-Systeme und es sind natürlich die ganzen anderen Daten, die für die Steuerungen, die sind überall kleine Computerchen drin, von Abgasreinigung, Motorsteuerung, aber auch das Entertainment-System vorne. Man hat ja mittlerweile in modernen Autos unglaublich viele Displays. Das sind ja ist ja der Tacho ist zum Teil ja auch schon einfach als Display gestaltet und muss quasi Daten übermittelt bekommen. Und daher kommt dieser Drang in der Autoindustrie wirklich auch Ethernet-basierte Systeme ins Auto reinzubringen, wenn man sich ja sonst fragt, was brauche ich ein Netzwerkkabel im Auto eigentlich? Aber es werden halt wirklich viele Daten übertragen derzeit.
Und umgesetzt hat das dann letztendlich die Firma Broadcom. Und zwar hat die das sogenannte Broad-R-Reach-Verfahren entwickelt, das einen Vollduplex-Betrieb über einen Single-Pair-Ethernet-Kabel definiert.
Aus Industriesicht ist das natürlich sehr spannend, aus zwei Punkten. Wenn die Automobilindustrie etwas angeht, dann sind schon mal die Margen sehr hoch oder beziehungsweise die
Stückzahlen.
Die Anzahl der benötigten Stückzahlen sind sehr hoch. Das ist natürlich hochspannend, sich für die Industrie damit anzuhängen. Der zweite Punkt, der natürlich auch sehr spannend ist, ist, dass sich die Diskussion, wie tief kann ich mit Ethernet eigentlich in die Feldebene gehen in der Industrie, jetzt damit auch wieder neu diskutieren lässt. Weil es gab ja lange die Zeit, wie weit geht es darunter? Wie teuer wird das, wenn ich Ethernet wirklich bis an den Sensor heranführe? Das ist technisch spannend, da kann ich tolle Sachen mitmachen, aber ist es A, bezahlbar, B, ist es mit den klassischen Verbindungstechniklösungen machbar, ist dann der Stecker teilweise doppelt so groß wie der Sensor, ne? Da gab es ja solche Punkte. Und jetzt gibt es natürlich die Frage auch, was wird da in Zukunft passieren? Ist dann Single-Pair-Ethernet auch ein Wettbewerber von Lösungen wie heute IO-Link oder gar AS-Interface oder wie auch immer? Also das ist sehr spannend aus Industriesicht. Das Potenzial ist meiner Meinung nach sehr hoch.
Ja, und jetzt gibt es da zwei Organisationen. Da ist es natürlich die Frage, wie sehen die denn den Nutzen und den Vorteil von SPE? Was habt ihr da, Jungs?
Ja, Herr Seereiner hat sich da bezüglich der normativen Grundlagen geäußert zu SPE.
Ganz oben steht die IEEE, das ist quasi mit dem 802.3 Forum, da werden die Kanaldefinitionen gemacht, also wie kann überhaupt eine Kommunikation von Punkt 1 zu Punkt 2 über Ethernet von A nach B gehen, wenn ich zum Beispiel 100 Mbit oder wenn ich Gigabit oder wenn ich eine Distanz von 40 Metern, das ist IEEE quasi, das ist, um das mal einfach zu sagen, das sind diejenigen, die bauen die Straße. Mhm. Auf denen fahren dann später die Datenpakete. Darunter ist dann quasi das ISO-IEC und das sagt, okay, wenn ich jetzt diese Kanäle einhalten muss, dann müssen ja die Anforderungen an die Kabel oder auch an die Stecker so und so gegliedert sein. Mhm. Das heißt, die bauen die Autos quasi drumherum. Mhm. Und unser Stecker, den wir jetzt vermarkten, entspricht einer Bauform eines Autos.
Ah ja, interessant mit dieser ganzen Normungsgeschichte. Es ist ja aber auch so, dass es natürlich verschiedene Ansprüche von verschiedenen Industriebereichen gibt. Also ich habe gelesen, dass die 1000 Mbit oder das Gigabit so die Top-Geschwindigkeit sind auf der einen Seite, dass man aber auch einen Standard etablieren möchte, der nur 10 Mbit hat, aber dafür, glaube ich, bis zu 1000 Meter lange Leitungen ermöglicht, weil das irgendwelche anderen Industrien unter Umständen, also gerade Prozessindustrie, glaube ich, benötigen.
Genau. Auch dazu hat sich Herr Seereiner geäußert und die unterschiedlichen Bedarfe an Reichweite der Branchen kurz erläutert.
Ich sag mal, wir in der Fabrikhalle, wir haben selten Distanzen in der Größenordnung von 1 Kilometer, sondern wir sind so bei 100 Meter, manchmal auch bei 150, vielleicht sind es mal auf 200 Meter. Mhm. Die Kollegen im Prozessbetrieb, also in der Prozessindustrie, aber haben sehr, sehr große Anlagen, die über lange Flächen ausgebaut sind. Mhm. Die haben aber nicht die Anforderung, dass sie da Hochgeschwindigkeitsdatenprotokolle drüber laufen lassen, sondern denen reichen 10 Mbit im Vergleich zum 4 bis 20 Milliampere oder dem Hardbus, der ein paar, ich weiß jetzt gar nicht, 32 Kilobit hat der, glaube ich, reichen denen 10 Mbit erstmal die haben erstmal so viel über Systemmarge jetzt dadurch. Mhm. So, und das führte dazu, dass es dann 2019 im IEEE mit dem 802.3 CG-Standard einen neuen Standard gegeben hat, auf dessen Basis quasi 2-Draht Ethernet bis zu einer Länge von 1 Kilometer mit 10 Mbit realisiert werden kann.
Bin ich aber gespannt, ob das auch tatsächlich reicht am Ende, weil manchmal kommt ja der Appetit mit dem Essen, weil so tatsächlich die Prozessindustriebusse irgendwie hart oder sowas, das sind ja Sachen, die wirklich aus der Computervorzeit fast schon sind, was die Datenübertragungsraten angeht. Und bisher konnte man da gar nicht viel mehr und deswegen waren die Ingenieure vielleicht gar nicht drauf aus. Und wenn jetzt plötzlich 10 Mbit da sind, kann es gut sein, dass die das dann plötzlich ausreizen und dann doch gerne 100 Mbit oder mehr hätten. Wir werden sehen. Also so ist es ja. Sobald die Technik da ist, wird es nämlich gerne auch ausgereizt.
Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, es gibt zwei Clubs, die sich in Deutschland diesem Thema widmen. Und das ist wirklich spannend, weil beide lesen sich eigentlich wie ein Who is Who der deutschen Automatisierungs- und Industrietechnik-Spezialisten. Mhm. Es ist SPE Industrial Partner Network, in dem sich Harting sehr stark beteiligt. Da sind aber auch ganz viele andere große Namen mit drin, von TE Connectivity über Leoni, über Moore Elektronik, über Softing. Wirklich einige Namen, die man die man gut kennt. Es sind mittlerweile, glaube ich, weit über 40 Firmen in diesem Club zusammen. Und das andere, andere Seite.
Vergleich mal am besten gleich mal, wer da drin steckt.
Genau, die andere Seite ist die Single Pay Ethernet System Alliance. Da ist neben Weidmüller unter anderem Phoenix Contact, Telegärtner, Rosenberger und so weiter. Ich glaube, das sind knapp 30 derzeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Firmen aktiv.
Habt ihr ein Gefühl dafür, warum sich da zwei entwickelt haben? Ich meine, das sind ja Firmen, die auch teilweise sich räumlich nah sind. Also so ein Harting und ein Phoenix Contact, verschiedene Lager, aber die kommen ja beide da oben irgendwo grob zumindest aus der Ostwestfalen-Ecke. Oder Harting ja auch grob die Richtung zumindest. Warum die zwei Lager gebildet haben, habt ihr da ein Gefühl dafür? Oder haben eure Leute da was erzählt?
Also das ist schwierig. Die sind da beide sehr verhalten, wenn man sie fragt, warum sie eigentlich nicht zusammenkommen. Ich vermute, die haben beide früh angefangen, Ressourcen, beide Seiten in die Entwicklung ihrer Steckverbinderlösungen zu stecken. Es geht da wirklich um die verschiedenen Steckgesichter. Mhm. Wie gesagt, die Technologie dahinter, SPE, ist ja die gleiche.
Ja, das Kabel ist das gleiche, zwei Adern und gut. Also da ist ja erstmal nicht so viel.
Und die haben beide Seiten Ressourcen reingesteckt, haben ihre Entwicklung relativ weit vorangetrieben, dann erst angefangen, überhaupt darüber nachzudenken, ob man was zusammen machen könnte und sind sich vermutlich einfach nicht einig geworden, weil der eine sagt, nimm doch meine Lösung und der andere sagt, nee, nimm du lieber meine Lösung.
Ja.
Und das ist natürlich für den Anwender im ersten Blick heute blöd, weil wir reden alle über offene Standards, über Offenheit, über möglichst viel Kompatibilität. Und da sind wir da mal gespannt, wie sich diese Situation weiterentwickeln wird. Fakt ist im Moment, es gibt diese verschiedenen Seiten, die auch ihre verschiedenen Lösungen anbieten. Und wir haben mal nachgefragt, wie schätzen Sie denn die Vorteile Ihrer eigenen Lösung ein? Mhm. Der Herr Fritsche äußert sich da wie folgt.
Also ganz wichtig ist auch zu wissen, es geht bei der ganzen Geschichte nicht nur um die Verbindungstechnik und Kabel, sondern um das gesamte Sortiment an Einzelkomponenten, die man braucht. Das geht halt von den Halbleitern zu den zwischen Halbleiter und Steckverbindern liegenden magnetischen Komponenten, Filtern und Übertragern und natürlich dann auch zu Kabeln und Steckverbindern und Geräten und Messtechnik. Die Harting-Technologiegruppe hat die Single-Pay-Ethernet-Technologie schon vor vielen Jahren, 2015, das erste Mal als Protokolle von IEEE identifiziert. Und die Idee, die wir dort verfolgen, ist, Steckverbinder und Verbindungstechnik für die Industrie zu machen, die alle Aspekte abdeckt. Das heißt, in unserer Lösung sind sowohl Lösungen für den Schaltschrank in IP20 enthalten, als auch alle üblichen wasserdichten Typen von kleinen Bauformen M8 bis zu den größeren und robusteren M12. Also die Besonderheit, die wir verfolgen, ist in einem Standard, in einem Lösungsportfolio alles, was die Industrie braucht, vom Schaltschrank bis für die Feldverkabelung, zu offerieren, was wichtig ist für die Endanwender.
Ja, das ist also der eine Punkt, den der Herr Fritsche betont hat. Und der zweite Punkt geht in Richtung Zukunftstauglichkeit und ist aus meiner Sicht auch nochmal hier schön erklärt.
Neben den ganzen Varianten, die wir in einem Lösungsportfolio anbieten, von IP20 bis 67, ist halt bei der Entwicklung der Steckverbinder sehr großer Wert gelegt worden auf die Zukunftstauglichkeit. Also die Steckverbinder können von 10 Megabit bis zu 10 Gigabit alle Anforderungen abdecken. Und das ist auch ein Punkt, der mit dem Design in Verbindung steht, also sehr symmetrisches Design, immer die gleiche Kontaktlänge, um Signallaufzeiten in beiden Kontakten gleich zu haben. Das ist halt ein wichtiger Punkt, ganz speziell, wenn es um höhere Datenraten geht. Das ist halt in unserem Design berücksichtigt, was bei anderen Designs zum Teil nicht so ist. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb die internationalen Verkabelungsstandards auch die Auswahl getroffen haben, die von uns und anderen entwickelten Steckverbinder nach der IEC 63171-6 zu referenzieren für die Industrieverkabelung.
Ja, soweit die Ausführung vom Herrn Fritsche von Harting. Jürgen, wie sieht es denn auf deiner Seite in dem Gespräch mit Herrn Seereiner aus?
Ja, Herr Seereiner hat seitens Weidmüller die folgenden Features besonders hervorgehoben.
Der von uns unterstützte international standardisierte IEC 63171-2 und 5 Steckverbinder zeichnen sich in erster Linie dadurch aus, dass sie extrem kompakte Schnittstellen bieten. So sind zum Beispiel unsere IP20-Lösungen gerade mal halb so groß wie ein bestehender RJ45 und auch so kompakt, aber gleichzeitig industrietauglich, dass ich eine komplette Integration in eine sehr kompakte M8 IP67-Schnittstelle damit realisieren kann. Damit bleibt sozusagen alles einfach, wie wir es schon von unseren bestehenden Fatbus-Systemen her kennen. Ich glaube, M8, M12 sind bekannte Schnittstellen, die man sozusagen sehr einfach dann mit Single-Pair-Ethernet ausstatten kann. Des Weiteren ist ein weiterer Vorteil unseres Waldmüller-Produktportfolios, dass wir eine extrem breite Portfolioabdeckung heute schon anbieten. Wir haben also komplett fertige Patchkabel in unterschiedlichen Varianten. Wir bieten ab August einen feldkonfektionierbaren Steckverbinder, der ohne Zuhilfenahme von Spezialwerkzeug zwei Adern im Feld anschließen kann. Wir bieten heute schon IP20-Buchsen mit LED und ohne LED in gerade und gewinkelt für Einlöt und SMD und natürlich auch beim M8-Portfolio mit gerade und gewinkelt ein sehr breites Produktportfolio, sodass Sie heute schon damit anfangen können, Single-Pair-Ethernet in Ihren zukünftigen Gerätekategorien zu realisieren. Zukünftig machen wir natürlich auch weiter. Wir werden Wanddurchführung realisieren und haben mit OmniMate 4.0, das ist also quasi eine weitere Schnittstelle, gerade für das sehr einfache Anschließen von Leiterplattensteckverbindern in Verbindung mit Single Pair Ethernet, ein sehr breites Produktspektrum, was wir dem Markt anbieten können.
Soweit Herr Seereiner zu den Vorteilen der Waldmüller-Lösung.
Ja, das ist sehr spannend zu sehen, wie weit Waldmüller da schon im Produktportfolio ist. Wir haben natürlich auch die Harting-Seite gefragt und da sieht es ähnlich aus. Also die Jungs haben schon einiges vorbereitet. An der Stelle würde ich nochmal den Herrn Fritsche einspielen.
Produkte sind bereits verfügbar von Harting und weitere Hersteller werden folgen. Es gibt bereits überall über die Distribution verfügbar die IP20-Lösung und wir werden im Laufe dieses Jahres auch die M12-Lösung für die Industrie am Markt positionieren. M12 deswegen, weil das halt der Hauptstandard ist für alles, was Sensorik, Feldverkabelung angeht. Wir werden dann weitermachen, auch mit, weil der auch dieses Jahr kommt, der M8 Hybrid, wo noch zwei zusätzliche Powerkontakte drin ist. Ein wichtiges Produkt für SPE-Aktoren, wo man halt mehr Leistung braucht. Und es werden dann alle standardisierten Produkte im Laufe des nächsten Jahres und darauf folgend folgen, sodass wir mittelfristig das, was man heute kennt von RJ45, M12D und X-Poliert, auch zukünftig mit allen Varianten Wanddurchführung, Zubehör auch für SPE haben wird, sodass der Markt und die Anwender ein breites Portfolio haben und Auswahl treffen können, was für ihre Applikation am besten passt.
Da war aber generell auch so ein spannender Vorteil, fand ich, drinnen, der für Single-Pair-Ethernet generell gilt. Es wurde erwähnt, dass quasi die Anschlusstechnik nur halb so groß ist wie der übliche RJ45, ja. Also der klassische Ethernet-Stecker, den man aus dem Office-Bereich kennt. Das heißt natürlich, und das ist, glaube ich, so einer der Vorteile, dass man einen Ethernet-Switch bauen kann, auf den bei gleicher Baugröße unten statt 5 Ports dann 10 Ports reinpassen. Und das ist natürlich dann schon tatsächlich, wenn man kompakt bauen will oder an der Maschine das irgendwie reinmachen möchte, wo dann das klein weitergeht, schon ein gewisser Vorteil. Aber das andere Spannende ist natürlich, es gibt Industriestandards, alle reden über M8 und M12. Das sind halt die Dinge, die man hat, die in der Industrie gängig sind. Und dann geht es ja eigentlich wahrscheinlich im Zweifel nur noch um das Steckgesicht innen drinnen und die Codierung, dass man es nicht verkehrt rum reinstecken kann und solche Geschichten. Und dass da keine Einigung zustande kommt, ist natürlich dann schon eigentlich gar nicht so erstaunlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, gerade während ich rede, weil die Standardkriege, nenne ich es jetzt mal, gab es eigentlich immer. Egal, ob das im Consumer-Bereich Videoformate waren, ob das Datenübertragungsformate waren, welcher Browser, sonst was. Es gab immer auch die Feldnetze früher, die Feldbusse, der Feldbuskrieg, die Feldnetze später. Es braucht immer eine Zeit, auch selbst im Consumer-Bereich, wo man denkt, da wäre alles standardisiert, bis sich das Ganze dann irgendwie auf ein, zwei wenige Standards einigt. Also von daher ist es vielleicht sogar einfach nur normal.
Ja, jetzt gibt es da diese beiden Vereine und beide haben schon ein spannendes Lösungsangebot auf dem Markt oder kurz vorm Launch oder in der Entwicklung. Und es wird sich ja doch zeigen, wie schnell sich dann die SPE-Technologie auf dem Markt durchsetzt. Ob es schneller gegangen wäre, wenn alle im einen Strang ziehen, das ist natürlich eine gute Frage. Aber auch so ist das Potenzial ja sehr hoch, sodass SPE sicherlich eine sehr spannende Alternative für bestehende Technologien im Feld bietet. Und dann haben wir auch nochmal nachgefragt. Ich habe den Herrn Diekmann von Harting gefragt, wie er denn die Roadmap und den Erfolg in der Anwendung von SPE einschätzt.
2015 haben wir angefangen, in die Norm reinzuarbeiten und das, sage ich mal, aus der Automobilindustrie so zu adaptieren und zu sehen, dass wir das halt in die Standards für die Industrieanwendung reinkriegen. Und jetzt haben wir schon 2021 und jetzt laufen so Design-In-Projekte. Daran kann man sehen, dass es halt immer langwieriger Prozess ist. SPE ist ja so gesehen erstmal ein komplett neuer Physical Layer und wäre ja untypisch, wenn, sag ich mal, sowas komplett Neues direkt breit in den Markt geht. Wenn Apple das iPhone ankündigt, als es am Start war, hat es lange gedauert, bis jeder so ein Ding hatte, als jeder verstanden hat, wie wichtig das ist. Jeder sich alle 2-3 Jahre ein Neues gekauft. Und so sehe ich das mit SPE auch. Also es wird sich halt nach und nach erstmal über einzelne Projekte durchsetzen, wo halt Nutzer identifizieren, anhand der Vorteile, die wir ihnen, sag ich mal, aufzeigen können. Gewichtsersparnis, Platzersparnis, höhere Datenraten bis in die Feldebene rein, in kleine Applikationen an Sensoren, wo das sonst platztechnisch irgendwo mit 8-adrigen Kabeln irgendwo schwierig war. Wenn diese einzelnen Projekte, sag ich mal, vernünftig durchgelaufen sind und dann sich innerhalb der Branche halt auch rumspricht, welche Vorteile und Benefits dann SPE in Anbetracht eventuell etwas höherer Kosten im Vergleich zu einer Busverkabelung bieten, dann wird das langsam halt sich fortsetzen. Aber wie eigentlich jeder weiß, der in der Branche unterwegs ist, Industrie und Automatisierung sind ein bisschen träge und bis sich da, sage ich mal, sowas durchsetzt, würde ich nochmal so 3 bis 5 Jahre sehen, bis man das wirklich in der Fläche sehen kann. Also das wird noch ein bisschen dauern.
Mhm. 3 bis 5 Jahre.
Und auch ich hatte Herrn Seereiner nach so dem Zeithorizont der Marktdurchdringung für SPE befragt und er hat dazu folgende Meinung.
Wann und wie schnell sich Dinge per Ethernet durchsetzt, hängt auch in erster Linie von den Nutzerorganisationen, wie zum Beispiel der PNO oder auch der ODBA ab, beziehungsweise dass sich bei großen Key-Kunden oder auch bei großen OEM-Kunden, Geräteherstellern, die Erkenntnis durchsetzt, welchen Nutzen Single per Ethernet denn bringen kann. Es dauert sicherlich noch 2 Jahre, bevor die Nutzerorganisationen breit im Markt erklären, welche SPE-Technologie bei Profinet oder auch bei Ethernet IP oder auch vielleicht bei IO-Link Anwendung findet. Das ist adressiert, Firmen arbeiten daran oder auch die Nutzerorganisationen arbeiten daran, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wann das jetzt im Detail fertig sein wird. Erfahrungsgemäß dauert es, nachdem sich die Nutzerorganisationen breit zu einer Technologie und damit auch zu Schnittstellen bekannt haben, nochmal 2-3 Jahre, bevor der Hochlauf einigermaßen, ich sag mal, Größen erreicht, die entsprechend, man von Marktdurchdringung reden kann. Also, um es zusammenzufassen, wir reden über einen Zeitraum von 5 Jahren ungefähr, bevor diese Technologie wirklich breit in den Markt reinkommt. Aber damit wäre die Implementierung wahrscheinlich noch deutlich schneller, als wie wir das bei Profinet damals Anfang der 2000er Jahre gesehen haben.
Oh, sind sich ja beide einigermaßen einig, was die Dauer angeht. Also die 5 Jahre kamen bei beiden ungefähr vor. Das klingt ja dann schon irgendwie realistisch.
Genau, da denke ich, differieren die Meinungen nicht so sehr.
Was ich aber spannend fand, dass er IO-Link damit erwähnt hat, quasi, dass die da auch mit aufspringen könnten, was ja bedeutet, dass es Bestrebungen unter Umständen gibt, IO-Link quasi auch Ethernet-basierend bis runter zu setzen unter Umständen. Zumindest müssen ja da Gespräche gelaufen sein, sonst hätte er das ja kaum in den Mund genommen. Ne?
Ja, das wird interessant, weil IO-Link ja gerade jetzt schon seit einiger Zeit, aber auch noch nicht allzu lang, an Fahrt im Markt aufnimmt. Und das hat ja auch einige Jahre gedauert, bis der Markt und die Anwender und auch die Anbieter verstanden haben, welche Vorteile habe ich, wenn ich eine IO-Link-Schnittstelle in meine Sensoren und Aktoren packe. Und ja, also im Moment ist vermutlich der Wechselwille auf IO-Link-Seite nicht so hoch, nachdem das jetzt wirklich läuft. Aber wir werden sehen.
Ja, im Übrigen hat sich Herr Seereiner auch nochmal dazu geäußert, dass es ja nicht nur diese beiden Allianzen, die wir kennen, gibt, sondern dass es auch auf internationaler Ebene Allianzen gibt und vor allen Dingen in den USA 2 Allianzen sehr aktiv sind.
Es gibt mit der TIA-SPEC in Amerika einen Zusammenschluss von Firmen. Es gibt mit der Ethernet Alliance in Amerika einen Zusammenschluss. Und ich glaube, in China bilden sich jetzt auch die ersten Konsortien. Die TIA-SPEC zum Beispiel hat einen deutlich stärkeren Fokus auf Single-Pair-Ethernet in der Gebäudeautomatisierung. Die Ethernet Alliance zum Beispiel hat einen stärkeren Fokus auf SPE in Rechenzentren, aber auch im Bereich der Gebäudeinfrastruktur, mit einem leichten Blick auf die Industrie. Ein Rockwell und ein Cisco arbeiten, ja, das haben Sie vielleicht mitgekriegt, auch an einer Implementierung von Single per Ethernet auf das In-Cabinet-Bus. So, das heißt, die Zeit ist reif, der Frühling kommt, die Blumen sprießen aus dem Boden, der fruchtbar ist für so etwas. Und so haben sich eben unterschiedliche Netzwerke gebildet.
Ja, soweit Simon Seereiner zu den internationalen Netzwerken. Vielleicht noch kurz als Ergänzung und zur Begriffserläuterung die TIA-Spec, die er da nennt. Das ist die Single Pair Ethernet Konsortium innerhalb der TIA, der Trusted Industry Association in den USA. Und die Ethernet Alliance ist in Kalifornien beheimatet, die, wie Herr Seereiner sagte, den Schwerpunkt auf Rechenzentren und Gebäudeinfrastruktur hat.
Es gibt ja tolle Parallelen zu sehen zur Ethernet TSN, was ja auch ein sehr spannender Standard ist, der ja auch alles einfacher und besser machen soll in der Industrie, aber auch in vielen anderen Marktsegmenten. Und so denke ich, sind da zwei Ethernet-basierende Technologien am Start, die von denen wir noch viel hören werden. Und wir machen sicherlich auch demnächst mal eine Podcast-Folge über TSN und wie es daraus wird. Da ist es nämlich auch ein bisschen leiser geworden in den letzten Monaten. Aber nichtsdestotrotz ist das ja auch ein wahnsinniges Potenzial, was sich da auftut.
Was ich generell spannend finde, dass mir sowas immer auffällt, TSN ist ein schönes Beispiel, wie stark solche Dinge auch immer von der Konsumerseite geprägt sind. Also die Industrie ist da einfach der Nutznießer, weil der TSN war ja letztlich auch von der Musikindustrie gekommen oder von den drahtlosen Musikplayern eigentlich, weil der Mensch ja sehr, sehr sensibel ist auf Laufzeitunterschiede. Der kann ja quasi hören, ob eine Biene links oder rechts von einem ist. Und das hört der Mensch anhand der Laufzeitunterschiede an den unterschiedlichen Ohren, wann der Schall ankommt. Und wenn man quasi also drahtlose Lautsprecher irgendwo im Haus verteilt hat und die nicht wirklich gleichzeitig spielen, dann hört sich das fürs menschliche Ohr ganz, ganz merkwürdig an, weswegen sie dann eben begonnen haben zu sagen, was ist denn Echtzeit? Wie definiere ich denn auf Netzwerkbasis, was Gleichzeitigkeit ist, die so gleichzeitig ist, dass das menschliche Ohr das nicht mithören kann. Und das ist dann quasi über TSN auch in der Industrie gelandet und bei Single Pair Ethernet eben auch, dass die Autoindustrie sagt, naja, wir müssen halt schauen, dass das Entertainment System und die Videokamera zum Rückwärtsfahren und keine Ahnung was für alle Sachen breitbandig vorne mit dem Riesendisplay im Anzeigenbrett verbunden sind. Und da brauchen wir jetzt Datenraten, aber haben keinen Platz im Auto, vor allem auch kein Gewicht, das wir da reinhaben, Kupfer wiegt ja, dass sowas dann natürlich als Nutznießer am Ende in der Industrie landet.
Das ist interessant, weil die sehr lange Zeit anders lief. Lange Zeit hat die Industrie sich ja wirklich nur ihre eigenen Systeme, Standards und Technologien ausgedacht. Wie du eben schon angesprochen hast, Wolfgang, bei der Feldbus-Verkabelung fing damals alles an. Die gab es eigentlich nur in der Industrie. CAN-Bus ist ein bisschen eine Ausnahme, der war natürlich auch breiter gestreut.
Im Auto auch sehr stark, klar.
Genau.
Alles in allem denke ich, dass das eine sehr interessante Technologie ist. Und ich habe natürlich Herrn Seereiner auch nochmal auf die Konkurrenzsituation dieser beiden Lager, wie es man nennen darf, angesprochen. Und er kann dieser Situation auch eine Menge Vorteile abgewinnen.
Nichts ist schlimmer, als wenn es heißt, das ist der Standard, den hast du zu nehmen. Und die meisten Leute stellen fest, ja, aber das passt doch gar nicht. Dann setzt sich eine Technologie nicht durch. Und Wettbewerb belebt das Geschäft. Wettbewerb macht eine Technologie überhaupt erst, ich sag mal, umsetzbar. Es geht da um Ideen, Konzepte. Wer hat das bessere Konzept? Wer hat die besseren Ideen? Und in der Phase sind wir gerade. Mhm.
Ja, fand ich ganz interessant, dass er da durchaus auch Vorteile drin sieht in dem, was wir eben als Rivalität bezeichnet haben und dass Konkurrenz durchaus das Geschäft belebt.
Ja, das zeigt ja die Vergangenheit, dass wenn sich verschiedene Lager miteinander messen, dass dann die Ergebnisse durchaus schneller kommen oder besser sind, als wenn einer alleine vor sich hin wurschtelt. Jetzt mal flapsig gesagt.
Deswegen verfolgen wir das auch mit großer Spannung. Wir jetzt auch medial, SBS-Magazin, bleiben da dran, damit wir immer berichten können, wer gerade wo die Nase unter Umständen auch ein bisschen vorne hat.
Ja. Genau, ja, ich denke auch, dass das nochmal ganz wichtig war, auch darzulegen, dass es sich nicht um zwei grundsätzlich verschiedene Technologien handelt, sondern dass es im Grunde zwei Seiten derselben Medaille sind.
Ja, und wenn ihr auf den Medien des SBS-Magazins seid, Newsletter, Homepage, Heft etc., dann werdet ihr feststellen, dass im Moment auch sehr viele Meldungen zu dem Thema kommen. Es kommen wirklich wöchentlich mehrere neue Produktmeldungen zum Thema SBE rein. Die ganze Riege der deutschen europäischen Verbindungstechnik-Spezialisten stellt erste SPE-Lösungen vor. Also es ist nicht nur Weidmüller und Harting, sondern es ist Phoenix, es ist Leoni, es ist Igus, es sind jeder Kabel- und Steckerhersteller, der Rang und Namen hat, ist dran. Und von daher ist da einiges los.
Das heißt, die ersten Experimente dürften ja auch dann jetzt schon langsam laufen. Nicht erst in 5 Jahren, wenn der Standard verabschiedet ist, sondern die Early Adopter unter der Industrie, unter den Maschinenbauern sind im Zweifel jetzt durchaus schon dran und testen, was Sache ist. Und ich glaube auch, die Autoindustrie wird da Druck machen, weil die ja natürlich einfach auch ein bisschen schneller, gerade wenn es das Auto noch sich elektrifiziert, Das ist, kommt ja noch dazu. Dann muss eine Batteriesteuerungselektronik rein und, und. Also ich denke, da ist der Druck definitiv hoch.
Ja, ja, ich denke, dass es gibt auch eine Menge Pilotanwendungen, wie Herr Seereiner sagte, nur darf man sich dazu noch nicht konkret äußern. Also da tut sich schon einiges.
Das war das gleiche Feedback von Harting Seite. Die haben alle einige NDAs laufen, aber es klang sehr spannend, was sie da nicht erzählen dürfen.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir bohren einfach mal weiter bei unseren Ansprechpartnern und irgendwann kriegen wir schon schöne Applikationen, die wir dann unseren Lesern, Zuhörern, Zuschauern auf allen Kanälen dann irgendwann präsentieren, wenn es soweit ist. Ja, ich denke, für heute reicht das auch. Viel mehr kann man in so einem Podcast an der Stelle, glaube ich, gar nicht sagen. Von daher an alle Zuhörer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke auch von meiner Seite und bis bald. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn company/SPS-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.